Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Am Muttertag vielleicht das Wichtigste zuerst, Florian. Am Männertag gibt es Fleisch. Es gibt viel. Somit haben wir das Wichtigste geklärt. Nein, Spaß beiseite. Ja, es wird natürlich wieder gegrillt, wie es sich zu einem Männertag auch gehört. Es freut mich sehr, dass wir heute Morgen an diesem Muttertag weiterfahren dürfen beim Propheten Daniel. Wir haben einen wunderbaren Aspekt in dieser Botschaft auch drin, wo es um die Mütter geht. Und zum anderen 75 Jahre Israel. Natürlich begegnen wir auch dem in wunderbarer Art und Weise heute Morgen. Ja, wir wollen weiterfahren im Kapitel oder mit Kapitel Daniel 5. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis. Die Gemeindewebseite der Gemeinde Bern ist ja neu gemacht und ich bin verantwortlich für die Veranstaltungsplanungen des ganzen Missionswerkes und auch für die Themen, also dass die rechtzeitig jeweils stehen. Und so mein Anspruch ist es so an mich, dass wir jeweils so eine Woche, eineinhalb Wochen vorher auch das Thema für Bern eintragen. Dann können Sie sich schon jeweils rechtzeitig informieren, was ist das Thema. Dann kann man auch ein Kapitel gegebenenfalls nochmals zur Vorbereitung lesen. Es ist natürlich für die Referenten schwierig, manchmal sich schon festzulegen. Es klappt vielleicht nicht immer, aber so generell wollen wir das versuchen. Genau. Ja, und ich darf zu Beginn dieser Botschaft noch ganz kurz mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken für diesen wunderbaren Einstieg in diesen Gottesdienst von Florian, diese Herzlichkeit. Danke, dass du ihn so befähigst und für seine Liebe zu den Menschen, zu uns. Und will dir danken, Herr, dass er es auch so auf den Punkt gebracht hat mit dem Muttertag, mit Israel, Herr. Ja, es ist ein besonderer Tag und wir wollen dich dafür loben und preisen und dich jetzt bitten, dass du uns doch Gnade gibst, ja, in deinem Wort weiterzukommen. Ja, manchmal und oftmals ist es Arbeit zu forschen. Und wie oft bin ich, sind wir zu bequem, Herr. Lass doch heute Morgen uns Ausdauer haben, Freude haben, dein Wort mit aufschlagen und öffne du es, Herr, uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir staunen und dass wir verstehen und dass wir wachsen. Zu deiner Ehre, Herr. Amen. Ja, Kapitel 5 aus dem Danielbuch. Das Thema heute Morgen, die Zeit läuft ab. Die Zeit läuft ab. Und heute, wir haben uns ja die ersten vier Kapitel über den König Nebukadnezar unterhalten. Es ging um ihn, dem goldenen Haupt dieses Standbildes aus Daniel Kapitel 2. Und nun heute, da sinken wir in diesem Standbild so langsam Richtung Kinn, könnten wir sagen. Es geht so langsam in Richtung Wechsel. Heute geht es und es kommt ein neuer König ins Spiel. Es geht um König Belsazar. Er ist ein Nachkomme Nebukadnezars und in Daniel 5, da geht es ja um dieses Fest, das er feiern ließ, an dem er die Geräte des Tempels, die damals Nebukadnezar und sein Heer aus Jerusalem mitgenommen haben bei der Zerstörung. Belsazar ließ diese holen aus dem Tempel, ließ daraus trinken. Ein frenetisches Fest hat stattgefunden und da erschien diese Handschrift an der Wand mit dem Finger, der schrieb: Mene, Mene, Tekel, Uphrasin. Das ist der Text, um den es heute Morgen geht. Wer eine Bibel dabei hat, lade ich herzlich ein, Daniel Kapitel 5 aufzuschlagen. Belsazar, ein Nachkomme Nebukadnezars. Um alles Gute und auch alles Böse aufzuzeigen, auf dem Weg durch die Heilsgeschichte Gottes, da gebraucht Gott mehrere Begebenheiten, mehrere Personen. um das Vollmaß von Umständen, Regierungsmächten, Bündnissen, Persönlichkeiten, ja um das Vollmaß, deren Erfüllungen am Ende aufzuzeigen. Ein Beispiel, wenn wir an Jesus Christus denken, die Bilder und die Typen im Alten Testament. Wenn wir alleine David betrachten würden, dann reicht trotz seiner wunderbaren Figur, reicht er alleine nicht aus, um Christus gänzlich vorauszuschatten. Es braucht noch andere Figuren, es braucht einen Mose, es braucht einen Josua und dann gibt es noch all die Bilder, die erhöhte Schlange in der Wüste zum Beispiel. Und genauso verhält es sich nun mit dem Gegenspieler, mit dem Bösen. Mit diesem einen Beispiel Nebukadnezar, da sind noch nicht alle Tiefen der Weise der Nationenvölker erschöpft. Und somit auch noch nicht alle Tiefen der Weise des Bösen. Es bedarf also zur Vollständigkeit weitere Typen und einen solchen liefert uns das Wort Gottes mit Belsatzar. Und dieser König, er feierte ein Fest. Daniel 5, Vers 1. Und da sind wir auch beim ersten Punkt und nennen das ein vermessenes Fest. Es ist sehr traurig zu sehen, wie die Degeneration voranschreitet. Und dabei sind wir erst am Ende dieses goldenen Hauptes damals Babel angekommen. Da können wir nur erahnen, wie schlimm es einmal sein wird in der Zukunft, wie tief das alles noch fallen muss. Die Sittlichkeit, sie hat ja heute schon deutlich abgenommen, aber es wird noch viel schlimmer. Belsatzar, er ist der Erbe dieses goldenen babylonischen Reiches. Aber nun unter ihm, da ist nun alles endgültig, was vielleicht in gewisser Art und Weise noch edel war, abhanden gekommen. Da ist keiner mehr, der irgendwie nachhakt und nachprüft. Auch heute, wer fragt denn noch nach Gott? Wer fragt nach den Kirchen? Wer fragt nach der katholischen Kirche oder der reformierten Kirche? Nur schon das will keiner mehr fragen. Und Kapitel 5 startet direkt mit diesem prächtigen Mahl. Es ging bei Belsatzar also nur um rein materialistisches Prassen, Feiern, um den Gipfel, ja, wir können sagen, ausgearteter Genusssucht. Und mit geglaubter Sicherheit hinter diesen dicken Stadtmauern, da feierte der König Belsatzar dieses Fest völlig im Rausch, das der König mit seinen tausenden Unterstellten dort veranstaltete. Und es scheint ja fast so, wenn wir das lesen, die ersten Verse von Kapitel 5, als wollte Belsatzar sich sogar noch als Held des Trinkens zeigen und so quasi, ihr seid oder liegt alle vor mir unter dem Tisch. Was mich hier sehr zum Nachdenken brachte, auch für mich selber, für mein Leben, ist die Frage, ja, was fehlt denn hier in Daniel 5? Wir kennen Belsatzar ja eigentlich überhaupt nicht. Es startet direkt mit diesem vermessenen Saufgelage, aber kein Wort finden wir irgendwie zur Würdigkeit eines Königs. Auch wer er eigentlich genauer ist, wie sein Leben verlief, wir haben keine Ahnung, nichts. Das ist doch traurig. Nichts zu seinem Leben sonst. Und wenn wir uns noch so auf die Suche machen würden, irgendetwas zu finden, was uns diesen König doch noch irgendwie positiv erscheinen lässt, da ist nichts. Und das tut doch irgendwo auch leid. Das ist ja eine Not. Aber wir können nichts anderes erwähnen. Was hat dieser König sein ganzes Leben lang gemacht? Scheinbar nichts, was Gott irgend in einer Art und Weise als erwähnenswert erachtet für sein Wort. Ist das nicht schockierend? Ein Leben in Saus und Braus mit einer Fete an der anderen. Und wenn ich nun auf mein Leben zurückblicke, ja, da gibt es sehr vieles, was Gott als nichts erwähnenswert erachtet. Belanglosigkeiten über Belanglosigkeiten. Also erwähnenswert dann höchstens im negativen Sinne. Wie geht es Ihnen? Vielleicht ähnlich? War das Feiern und Trinken des Königs der ganze Inhalt seines Lebens? Feiern, Trinken, Völlerei. Wie ist das bei uns? Was ist der Inhalt in unserem Leben? Vielleicht bedrückt es uns auch. Wir fühlen uns vielleicht inhaltsleer. Fühlen wir sogar eine Art Verbundenheit mit diesem König, weil es doch auch vielleicht ähnlich aussieht in unserem Leben. Sie feierten, sie tranken Wein. Und Wein steht ja oftmals als Bild auch für Freude, ein fröhliches Fest in der Bibel. Wir sehen hier damals doch vorgeschattet auch die Gesellschaft ganz kurz bevor Jesus Christus wiederkommt. Kurz bevor der Sekundenzeiger ein letztes Mal springt. Und das finden wir genau auch im Judasbrief. Eine ausgelassene Gesellschaft, lästernd, anstößig, lustorientiert und prahlerisch. Kurz vor der Wiederkunft. Und da können wir mal lesen, Lukas 17, 24 bis 27. Kurz vor der Wiederkunft. Lukas 17, 24 bis 27. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Flut kam und vernichtete alle. Meine Lieben, für uns ist es eine Freude, dass Christus wiederkommt. Aber im Blick auf die Menschen, die Christus nicht kennen, ist es traurig und es ist erschreckend. Und wie gesagt, es wird noch schlimmer. All das, was wir in Daniel 5 lesen, und hier schon wird Gott mit Füßen getreten. Sie berauschten sich mit Wein. Und da kam der zutiefst verabscheuende Gedanke in Belsazar auf, Daniel 5, 2 bis 4. Und da sehen wir ein wahrhaft vermessenes Fest. Die Geräte des Tempels zu holen, aus der königlichen Schatzkammer die goldenen, die silbernen Gefäße, die Nebukadnezar eben einst nach Babel brachte, die Geräte, die Gott in seine Hände gab. Ja, was bedeutet das, dass sie daraus getrunken haben? Was bedeutet das? Belsazar, er hat vor einer großen Menge von Menschen den lebendigen Gott verhöhnt. Gott dem Spott preisgegeben. Ganz wie es über den Antichristen heißt, dass er sich selbst zu Gott machen wird. Er hat die Autorität Gottes komplett untergraben. Und interessant ist ja auch hier wieder zu sehen, wie ein einziger Mensch eine ganze Masse von Menschen beeinflussen und zum Negativen treiben kann. Zu etwas, das hat vorher keiner gewagt. Es hat vorher keiner gemacht. Etwas, was eine Hemmschwelle war. Dinge, die konnte man sich nicht vorstellen. Wegen einer Person ist die Hemmschwelle verschwunden. Da wurde etwas Verpöntes zum Alltag. Der König ging voran mit dieser Schändlichkeit. Die Massen, sie folgten ihm nach. Und auch hier, wir brauchen es gar nicht zu erläutern, finden wir herrliche Parallelen zur Zukunft. Gerade wenn wir dieses Betrunkensein jetzt hier im Kontext anwenden auf die Verblendung der Nationenwelt, auf den Tunnelblick in die falsche Richtung, die Realität nicht mehr sehen. Und wie sagt es Offenbarung 14, Vers 8? Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Es braucht nur einen einzigen mit Vollmacht in hoher Position, der den Ton angibt und ungezählte tausende Stimmen ohne weiteres mit ein. In anderer Stelle, die wir kennen, heißt es, die betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. In der heilsgeschichtlichen Nacht, meint 1. Thessalonicher 5, Vers 7. In der Nacht, in dieser Trunkenheit, da betete die gröhlende Masse Götzen an. Die Parallelen zu heute und auch hier in die Zukunft liegen auf der Hand. Dieses Kapitel Daniel 5 offenbart den lästerlichen Charakter am Ende der babylonischen Monarchie und somit eben auch am Ende der Zeiten. Und ist es hierbei nicht haarsträubend, dass Belsazar zur Zeit Nebukadnezars, meine Lieben, den lebendigen Gott doch so gewaltig erlebte? Belsazar hat das mitbekommen. Er hat das alles erfahren, wie Nebukadnezar dann Gott sogar lobte. Und da werden uns doch die Worte von Paulus unweigerlich vor Augen geführt aus Römer 1, 21 bis 23. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und in ihr unverständiges Herz, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Ja, denn obwohl sie Gott erkannten, all das gesehen haben, der zurückliegenden Kapitel im Danielbuch, haben sie Gott nicht geehrt. Im Gegenteil, aus den heiligen Geräten getrunken. Ein vermessenes Fest. Wir können auch sagen, ein Fest ohne Grund. Ein inhaltsleeres Fest. Und diese Tatsachen, ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es dir geht, die macht uns doch zu schaffen. Es macht uns doch zu schaffen, wenn wir sehen, wie Gott verspottet wird. Wie das Weltgeschehen sich nur ums Feste feiern dreht, in einer Art Rausch. Da geht es nur um oberflächliche Freude und um das Verwirklichen von Menschen. Und Lukas warnt in seinem Evangelium, Kapitel 21, er warnt davor, selber betrunken zu sein, biblisch gesprochen, die Realität oder bildlich gesprochen, die Realität nicht mehr zu sehen. Lasst uns doch das auch für uns als Warnung nehmen. Manchmal geht es schleichend und unser Blick für das Wesentliche geht allmählich verloren. Gott ist nicht mehr unser Zentrum. Wie in einem Tunnelblick schauen wir nur noch auf unser Hobby, auf unser Auto oder was auch immer. Das Fest war in vollem Gange, aber das nächste Metall, das nächste Weltreich stand vor der Tür. Das Fest ist im Gange, die Verspottung Gottes, sie hält an, aber Christus kommt bald. Und da erschien von einem auf den anderen Augenblick diese Handschrift Gottes. Die Zeit läuft ab. Und da sind wir beim zweiten Punkt, die Handschrift Gottes. Ja, mitten in diesem Fest, da antwortet der lebendige Gott, mitten in dieser gröhlenden Masse, auf ganz leise Art und Weise. Ohne ein Wort zu sprechen, da bringt Gott auf einen Schlag Ruhe in dieses ganze Geschehen. Auf einen Schlag Schockstarre. Belsazars Haut, sie verfärbte sich. Der wusste nicht mehr ein und aus. Mit einem geheimnisvollen Schriftzug, die eine Hand Gottes an die Wand schrieb. Vers 5, Daniel 5. Ja, wie zahlreich sind doch Gottes Möglichkeiten, den Menschen etwas klar zu machen. Gott erfindet tausende Wege, um irgendwie an unser Herz und unser Gewissen zu kommen. Wir haben einen solch vielfältigen, einen solch kreativen Gott. Und vielleicht gibt es einen Sachverhalt in Ihrem Leben, wo Sie denken, ja, ich komme mit meiner Kreativität an meine Grenzen. Aber Gott, er hat noch viele andere Möglichkeiten. Seine Ressourcen, sie sind unerschöpflich. Auch bei Menschen im eigenen Umfeld, die vielleicht an Alkoholismus leiden, Gott kann sie erreichen. Für Jesus ist es kein Problem. Und dann ist es ja schon sehr erschaudernd. Im Gegensatz dazu die Kreativität des Menschen. Die Vielfältigkeit des Menschen. Ja, wie eingeschränkt sind die Menschen doch. Und das kommt doch zur Geltung, wenn wir in Daniel 5 lesen, was sich nun Belsazar einfallen ließ. Und wenn wir uns erinnern an eigentlich alle Kapitel zuvor, er kommt auf nichts anderes als auch Nebukadnezar. Schon wieder müssen wir es erwähnen, schon wieder müssen wir es feststellen. Wieder muss die ganze Hilfs- und Ratlosigkeit der Weisen der Welt, der Gelehrten und Gebildeten offenbar werden in den Versen 7 und 8. Ja, wer kann denn diese Schrift schon deuten? Es muss geistlich verstanden werden. Niemand verstand es. Da schreibt Gott kurzerhand etwas in aller Kürze. Das waren ja nur drei Worte, eines wird wiederholt. Das war kein langer Text, aber alle sind überfordert. Aus den Geräten des Tempels, die sich nicht wehren können zu trinken, das kann der Mensch, aber die Schrift zu deuten, das ist unmöglich. Ja, wenn man betrunken ist, dann versteht man nichts mehr. Und beim dritten Versuch klappte es mit der menschlichen Weisheit also wieder nicht. All die Weisen konnten die Schrift nicht deuten. Und wie schwer wird es gelernt? Die Wissenschaft, sie weiß viel aus menschlicher Sicht, aus Gottes Sicht eigentlich nichts. Und da wird doch das menschliche Herz und vielleicht auch unseres, also bestimmt meines, wieder sichtbar. Das menschliche Herz, auch das der Gläubigen, es hängt sich doch immer wieder an die Weisen und die Gelehrten, an Träger und Vertreter natürlichen Wissens, eigener Weisheit. Aber ohne Gottes Hilfe lägen diese jedes Mal falsch. Bilden wir uns hier nichts anderes ein. Menschliche Weisheit, sie enttäuscht auf der ganzen Linie und Belsazar, er war enttäuscht, weil es ihm keiner sagen konnte. Vers 9, er war ratlos. Und wenn uns das Danielbuch die Geschichte der Nationenvölker bis zur Wiederkunft zeigt, dann wird sich das auch bis dann nicht ändern. Man klammert sich an Gelehrte, keiner kann und konnte die Schrift deuten. Und nun stellen Sie sich, stell du dir doch einmal vor, da ist ein Daniel in hoher Position bei Nebukadnezar. Gott wirkte durch ihn schier unübertrefflich. Nebukadnezar fehlten ja teils fast die Worte. Daniel konnte Träume punktgenau deuten, alles traf haargenau so ein. Und Daniel, er diente mit ganzer Leidenschaft, ganz Hingabe seinem Gott, seinem Herrn. Er investierte für ihn sein Leben. Er ließ sich von Gott gebrauchen. Aber all das, was Gott durch ihn wirkte, obwohl es so große Dinge waren, gingen wieder vergessen. Belsazar nannte Daniel nicht ein einziges Mal, trotz seiner Not, Trunkenheit. Die Bibel zeigt, wie die Welt im Verlauf der Weltgeschichte immer betrunkener wird und die Realitäten des lebendigen Gottes seinem Wort immer weniger sehen. Ja, das bisschen Kirche, das noch da ist, soll doch auch noch ganz ausradiert werden. Man könnte das eigentlich Komatrinken benennen, nicht wahr? Belsazar schien Daniel nur so vom Hören sagen, ja, da war mal was. Also das angesichts des Feuerofens beispielsweise, das ist doch nicht fassbar. Nur so vom Hören sagen. Und darin liegen für Sie und mich doch ermutigende und auch klärende Dinge, nicht wahr? Wie geht es uns damit, wenn wir unserem Herrn dienen und scheinbar bewirkt es nichts? Das Gesagte, es geht stets vergessen. Ich glaube, zunächst ist es eine Schule Gottes für einen jeden von uns. Gott schult uns in Demut, in Geduld, in Sanftmut und in Treue. Gott gebraucht diese Umstände zugunsten von uns. Wir denken schnell, das war vergeblich, aber nein. Das war auch für Daniel bestimmt nicht einfach. Das war doch auch für Daniel eine liebevolle Erziehung von Gott. Daniel ging vergessen und er erlebte so eigentlich auch Undankbarkeit. Wie viele Menschen sind Ihnen trotz aufopfernder Liebe undankbar? Vergessen es! Wie viele Kinder sind ihren Müttern undankbar, trotz allem, was man für das Kind gemacht hat? Was geht alles vergessen? Was sehen Kinder nicht, was Eltern alles getan haben? Und es ging ja noch schlimmer bergab. Aus den Geräten des Tempels getrunken. Aber ermutigend ist, was Sie und ich schon für Gott tun durften, das war niemals vergeblich. Auch wenn es den Anschein macht, es war niemals vergeblich. Wie geht es nämlich weiter, als dieses Fest zum abrupten Stillstand kam? Da war der mit verfärbtem Gesicht stehende Belsazar ratlos. Der Schock dieses Fingers, der schrieb die Worte, die keiner verstand. Und meine Lieben, jetzt kommen wir zum Muttertag. Wir lesen es im Text, Verse 10 bis 12, Daniel 5. Da tritt die Mutter Belsazars in Erscheinung. Welch einflussreiche Rolle haben Mütter in der Ratlosigkeit der eigenen Kinder? Wie oft lenken sie die Dinge auf den richtigen Weg? Mit ruhiger und gelassener Art mahnt sie ihren Sohn mit einer sehr eingänglichen Rede. Sie erinnert, Belsazar, da gab es noch den Daniel. Der kann das. Der kann sagen, was die Worte bedeuten. In ihren Worten, da finden wir die Sorge oder die Sorgen einer Mutter. Sie hielt ihm und seinem Verhalten den Spiegel vor und erinnert, dein Vater, ja dein Vater, o König, wie konntest du das in deinem Trinkgelage einfach so vergessen? Mit diesem vermessenen Fest, das ihr da feiert. Auch sie spricht allerdings dann vom Geist der heiligen Götter in Daniel und da sehen wir natürlich, ganz durchgeblickt hat sie auch nicht, aber sie hatte edle Gedanken. Gottesfurcht war bei dieser Frau in gewisser Art und Weise noch vorhanden und sie sagte, hole den Daniel. Sie hat ihn aufgefordert, den Daniel zu holen. Und das sind wir jetzt, meine Lieben. War der Dienst Daniels somit vergeblich? Nein. Wie mutmachend ist doch das? Ganz vergessen war der Dienst Daniels nicht. Und auch ihr und mein Dienst für Gott, das, wo Gott uns in unserem Leben persönlich gebraucht, ist niemals vergeblich. Sein Wort kommt nie ganz leer zurück. Es tut, was ihm gefällt und es richtet aus, wozu er es sendet. Zwar erkennen zunächst nur Minderheiten eine einzige Person aus der Masse, denn nicht wie wir es machen und wir es sagen, alles so wie er es für gut befindet. Alles in der nach ihm perfekten Art und Weise und somit alles auch zu seinen Zeitpunkten. Daniel wurde gerufen und Belsazar, er machte eine schauderhafte Feststellung. Und das ist der dritte Punkt, die leeren Hände. Die leeren Hände. In dieser Schockstarre versprach der König dem Daniel dann Dinge. Er sagt, wenn du diese Schrift deuten kannst, dann bekommst du von mir. Und stellen Sie sich vor, ein König, er besitzt irdisch gesehen ja eigentlich alles. Er besaß Land und Macht. Und er sagte, du bekommst von mir. Meine Lieben, er vertraute auf Dinge, die scheinbar in seinen Händen waren. Was er nicht sah, er versprach Dinge, Verse 7 und 16, die er eigentlich gar nicht konnte. So sollst du mit Purpur bekleidet werden, sagt er, und eine goldene Kette an deinem Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Was sagt er da? Als Dritter und er bleibt dann Erster oder Zweiter. Er konnte doch gar nicht wissen, ob er am nächsten Tag noch lebt, ob er am nächsten Tag über all das noch verfügt. Und er dachte noch, dass er einem Diener Gottes einen Lohn für seinen Dienst geben kann. Sehen wir diese falsche Wahrnehmung? Wie oft sind wir geblendet von einer falschen Realität, was alles uns möglich ist durch Vitamin B und was alles uns in den Händen ist. Wie oft denken wir so selbstverständlich von den Belangen des Lebens? Oftmals ist das eine Floskel und ich verwende die eigentlich nicht so gern, weil das ist ja Grundlage, das ist ja so selbstverständlich für uns Gläubige, aber es ist eben doch so. Wenn der Herr will und wir leben, dann können wir Zukunftsabsichten in diesen Gedanken dann festlegen, aber nur, wenn der Herr auch will. Bei diesem Aufeinandertreffen, als Daniel zu Belsazar kam, wer von den beiden hatte letzten Endes mehr Gewicht? Der König oder der unbedeutende Daniel, der den man vielleicht vom Hörensagen noch irgendwo so kannte. In ähnlicher Art und Weise wird es doch auch bei der Wiederkunft Jesu sein, nicht wahr? Da kommt Jesus, fast schon gänzlich vergessen, so als Freiheitskämpfer bleibt er vielleicht irgendwie noch in Erinnerung, trotz seinem großen Wirken auf der Erde. Und da kommt er wieder. Die Völker, die Menschen, sie zeigen ihm, was sie mit dem Anvertrauten gemacht haben, um im Kontext zu bleiben. Die Herrscher zeigen, was sie mit der ihnen anvertrauten Herrschaft gemacht haben. Daniel sagte zu Belsazar, behalte deine Gaben für dich. Die interessieren mich nicht. Behalt deine Geschenke bei dir. Poh. Nach diesen Worten, da muss doch dem Belsazar der Atem stecken geblieben sein. Alles, was er noch in seinen Händen hatte, war plötzlich weg. Leere Hände. Leere Hände. Alles, woraufhin er gearbeitet hat, alles nichts. Behalte alles für dich. Und was wir hier sehen ist, Gott, er lässt sich nicht spotten. Kein Geld, kein Besitz, keine Macht. Nichts kann die Zeit stoppen oder irgendwie aufhalten oder hat nach Ablauf der persönlichen Zeit auch irgendwie noch einen Cent wert. Nichts. Und dann, keiner der sonst Anwesenden, meine Lieben, das waren ja Tausende oder Tausende, heißt es, niemand wagte nur ein einziges Wort zu sprechen. Und das ist doch zugleich auch herrlich, nicht wahr? Eben, Spott macht uns sprachlos manchmal, auf dem Straßeneinsatz zum Beispiel. Wenn jemand spottet, da weiß man dann nicht gerade was sagen. Es macht uns sprachlos, wir sind schockiert. Aber da dürfen wir gelassen sein. Eines Tages, wenn die Zeit abgelaufen ist, da wird der Spott ausgeklungen sein. Wenn unser Herr kommt, sichtbar auf diese Erde, mitten in dieses vermessene Fest, da wird es auf einen Schlag still. Und im Gespräch mit Belsazar, nach dem Ausschlagen des Angebots, da erinnert Daniel an den Höchsten. Denjenigen, der über allem steht, in den Versen 18 bis 23. Daniel sagt so quasi, du wusstest alles von Nebukadnezar und allem, was geschah. Du wusstest von Gott, aber du hast nicht gewollt. Vers 23. Sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen, noch hören, noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Also auf einer höheren Stufe, da kann einem Menschen niemand begegnen, als wenn Daniel das zu ihm sagt. Du hast Gott nicht geehrt, in dessen Hand dein Odem und deine Wege sind. Was will man da noch sagen? Leere Hände. An diesem Punkt kein Argument mehr. Meine Lieben, ohne Atemluft, da ist aus die Maus. Verwendet, um zu prassen und zu grölen. Ja, was für ein kostbarer Schatz ist dieser Satz. Tja, was wäre, wenn Gott tatsächlich, jetzt einfach hypothetisch, den Sauerstoff kappen, einfach mal stoppen oder wegnehmen würde, einfach von jetzt auf gleich. Ein Psalmist hat es verstanden, wenn er schreibt, nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Psalm 104, Vers 29. Für was gebrauchst du die Atemluft, die Gott dir jeden Tag schenkt. Zu seiner Ehre, oder feiern wir lieber Feste ohne Grund? Ihr wisst, was ich damit meine. Ich liebe Wein, ich liebe Feste, ich mag das sehr. Wir verstehen, um was es geht. Es geht um die Frage, was machen Menschen mit dieser Atemluft? Und da wird uns doch die Größe Gottes nochmals größer, nicht wahr? Du hast Gott nicht geehrt, in dessen Hand dein Odem ist. Meine Lieben, allein schon die Atemluft ist Grund genug, Gott zu ehren. Da käme jeder drauf zu fragen. Meine Lieben, es gibt Billionen von Galaxien. Es gibt nirgends Sauerstoff, nur auf diesem kleinen Pünktchen Erde gibt es das. Da käme jeder drauf zu fragen, warum gibt es genau und nur hier auf der Erde Sauerstoff? Und in dem gesamten Weltall eben nicht. Weil Gott ihn den Menschen jeden Tag schenkt, in seiner Gnade, in seiner Liebe zur Verfügung stellt. Und da merken wir doch direkt, was alle wissenschaftlichen Leistungen und technischen Errungenschaften für einen Wert haben. Was bedeuten diese Errungenschaften? Ja, was bedeutet es? Bedeuten gegenüber dem einzigen Umstand, stellen Sie sich vor, dass die ganze lebende Schöpfung, die atmet, von Sekunde zu Sekunde, von Augenblick zu Augenblick in vollständiger Abhängigkeit zu Gott ist. In vollständiger Abhängigkeit trinken sie aus den Gefäßen Gottes, sie lästern ihn mit der Atemluft, die Gott ihnen schenkt. Unvorstellbar. Und nicht allein unser Atem oder unser Odem, auch alle unsere Wege stehen in den Händen Gottes. Für uns ist ja dieses Wissen dieser Abhängigkeit eine beruhigende Tatsache. Denn als Kinder Gottes, da läuft die Zeit für uns. Wir wissen, das Schönste, es kommt noch. Unsere Zeit, unsere Wege, sie stehen völlig in den Händen Gottes. Ja, das ist so wunderbar. Menschen schlagen Wege ein, entscheiden sich dieses und jenes zu tun. Aber wer von uns kann unseren nächsten Schritt voraussagen? Wer kann unsere nächsten Schritte vorhersehen? Während Gott mit seinen Händen die Fakten an die Wand schreibt, steht der Mensch mit leeren Händen da. Das sind elementare Erkenntnisse, finde ich, hier aus Daniel Kapitel 5. Selbst beim betrunkenen Belsazar erwartet Daniel, dass er das versteht, dass er das erkennen kann. Es braucht dazu nicht einmal unbedingt die Bibel. An der Schöpfung ist Gott erkennbar. Deshalb gibt es keine Entschuldigung. Und diese Erkenntnis allein reicht aus, um zu erkennen, es ist Demut angezeigt. Und nun, wir kommen zum letzten Punkt und der ist kürzer. In nur drei Worten. In nur drei Worten. Meine Lieben, es braucht so wenig, um die sich rühmenden Völker und Menschen, die sich gegen den Herrn auflehnen, zum Schweigen zu bringen. Drei Worte reichen aus. Schonungslos und öffentlich steht es dort an der Wand, das verfehlte Königsleben Belsazars. In nur drei kurzen, prägnanten, aber so inhaltsschweren Worten. Es handelt sich um ein bitteres Resümee über ein ganzes Menschenleben mit hunderten Millionen von Atemzügen, die Gott zur Verfügung stellte. Drei Worte. Mene, mene. Also es sind drei, dieses wird ja einfach wiederholt. Also zweimal das Gleiche und dann Tekel, Ufrasin. Mene, mene, es heißt so viel wie gezählt, gezählt. Oder wir können auch sagen, voll zu Ende zählen. Ja, Gott selbst ist es. Er zählt die Tage und Stunden seiner Gnade. Er zählt genau und pünktlich alle Gelegenheiten zur Umkehr, die geboten waren und in den Wind geschlagen wurden. Die Buchführung unseres Gottes, sie lässt natürlich an Genauigkeit und Gründlichkeit alles hinter sich, was sterbliche Menschen irgendwie zu tun vermögen. Und sogar zweimal heißt es gezählt, also Gott nimmt es ganz genau. So zählt er aber auch die Versuchungen, die Belastungen, Hindernisse, Seufzer. Er zählt auch die Tränen, die Gebete. Glauben Sie bloß nicht, Gott sieht Ihre auch kleinsten Nöte nicht. Er weiß alles. Und das bringt es mit sich, automatisch, wenn Gott sagt, er sei gerecht. Und überhaupt sind ja alle Tage genau gezählt, ebenso die Zeit, und diese läuft ab. Das goldene Haupt, es ist zum Ende gekommen. Zeit für Babel als Weltreich, von der Bühne, von der Weltbühne zu verschwinden und einem neuen Platz zu machen. Die Zeit läuft ab für die Nationenvölker. Es kommt die Zeit, das Zepter Christus zu übergeben. Und dann ist der böse Tag vorbei. Da sieht Belsazar die Handschrift des Ewigen an der Wand. Gottes Ewigkeit ist unendlich, unsere Jahre aber sind gezählt. Wie soll der Mensch auf dieser Erde, der an Zeit gebunden ist, ja überhaupt etwas Bleibendes schaffen? Kann der Mensch etwas Bleibendes schaffen? Nein, er kann es nicht. Deshalb betet Mose im Psalm 90, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Aber alles, was sie tun und verfolgen in dieser hektischen Zeit, ist vergänglich. Es bleiben nur leere Hände. Und das ist eigentlich etwas ganz Zermürbendes. Menschen, sie sind ein Ebenbild Gottes, sie haben die Ewigkeit im Herzen, aber alles, was sie tun, bleibt nicht. Das ist eine große Not, die der Mensch hat. Für die Ewigkeit geschaffen, aber gezwungen, in der Zeit zu leben, eine absolute Tragödie. Aber mit Christus, da erscheint uns alle Kostbarkeit. Er hat die Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Und mit ihm zählen sie, mit ihm zählst du in deinem Leben richtig. Dann heißt es Tekel. Wir fragten, wer mehr Gewicht hat, Belsazar oder Daniel. Tekel heißt, auf einer Waage gewogen und für zu leicht befunden. Ja, bei Gott, da zählen andere Gewichtsteine als bei uns Menschen. Nicht der Stein der eigenen Wertschätzung. Nicht der Stein der bestechlichen Gerichtsurteile. Nicht der Errungenschaften, das eigene Können, sondern allein Gottes Gewichtsteine, Heilige, aus tiefster Liebe und Wahrheit. Und so entsteht das Urteil Gottes. Wenn wir also alles auf einer Seite der Waage, alle unsere Möglichkeiten, unsere Errungenschaften, das ganze Geld, wenn wir alles auf die eine Seite legen und die Waage geht kein bisschen nach unten, dann ist es zu leicht. Ist ja wie beim Migro. Je mehr Wert ein Gemüse hat, beziehungsweise je schwerer eines ist, desto mehr Wert hat es und desto mehr bezahlen wir. Für zu leicht befunden. Das Bild der Waage zeigt das Gericht Gottes und wir wissen, das ist sehr schlimm. Aber für uns ist es auch ein Trost, dieses Bild der Waage. Warum? Warum? Weil wir wissen, bei Gott muss das ganze Ungleichgewicht ausgeglichen werden. Alle die furchtbaren, unerträglichen Trennungen, Streitigkeiten, alles menschliche Schein, es muss alles ausgeglichen werden. Das ist die Buchhaltung Gottes. Und für einen Musiker, Roland, mit dem Chor, wo sitzt du? Du stimmst mir bestimmt zu. Ein schiefer Ton, er muss korrigiert werden. Für einen Musiker unerträglich. Von Disharmonie zu einer wunderbaren Harmonie. Gott, er kann nicht anders. So langsam kommen wir zum Schluss. Jede Zunge muss also einstimmen eines Tages in dieses Lied, dass Gott allein gerecht ist. Jedes Knie wird sich beugen vor dem Herrn. Das heißt, die göttliche Gerechtigkeit behält den Sieg. Und so auch das Leben von Belsazar. Die Waage, sie ging kein bisschen nach unten. Das Leben von ihm, sein Lebensinhalt für zu leicht befunden. Vielleicht denkst du jetzt, ja, wie soll ich das denn schaffen? Wie kann ich meinem Leben mehr Gewicht verleihen? Auf dem Grund Christi bauen. Und nicht auf Holz, nicht auf Heu, nicht auf Stroh. Lassen Sie uns diesen Morgen neu gebrauchen. Alle unsere Bauwerke auf den Grund Christi zu schieben. Auf und in Christus, da hat alles festen Bestand. Er ist unser Lebensgewicht mit unbezahlbarem Wert. Und dann heißt es noch an der Wand, Ufarsin. Das heißt geteilt. Und mit diesem Wort, meine Lieben, da leuchtet nochmals die Genialität Gottes auf. Es liegt ein Wortspiel in diesem dritten Ausdruck, Ufarsin, das heißt, oder es beinhaltet das Wort Peres. Und das heißt eben zerteilen. Und gleichzeitig steckt da mit drin das Wort Perser. Ja, welches Weltreich kam jetzt an die Macht? Es war Medo-Persien. Und es war ein zweigeteiltes Reich. Es war nicht mehr ein geeintes Reich wie Babel, sondern eben geteilt. Also Gott ist so groß, er jongliert mit den Wörtern, er ist ein wunderbarer Wortakrobat, können wir sagen. Also biblische Prophetie heißt, bei Gott steht heute etwas real und schon fest, was bei uns erst morgen oder in der Zukunft eintritt. Das bedeutet, dass Gott ewig ist. Bei ihm ist die Erfüllung schon da und deshalb kann er punktgenau voraussagen. Deshalb sagt Gott, dass er es ist, der Anfang und Ende verkündigt. Gott muss nicht abwarten, weil das Zukünftige schon da ist. Im Gegensatz dazu Belsazar, obwohl er nicht darüber verfügen konnte, gab er vor der Masse der Menschen doch dem Daniel alles, was er ihm versprochen hat. Der König wusste nicht, dass er noch in derselben Nacht ermordet wird. Medo-Persien kam an die Macht, geteilt. Meine Lieben, Babels Zeit war abgelaufen. Die Zeiten der Nationen, sie laufen ab. Bei der Wiederkunft wird wieder das Wort Gottes sichtbar, aber nicht mit einer Schrift an der Wand, sondern das Wort Gottes in Person. Die Nationen werden in Bezug auf ihre vom Herrn erhaltene Herrschaft für diese gewisse Zeit gewogen und für zu leicht befunden werden. Und Daniel, er lässt das alles schweigend mit sich geschehen. Kette, Purpurmantel, Regentschaft. Ja, bei der Wiederkunft Jesu erhält Israel mit Christus bleibend das Zepter. Und das herrliche Durchtragen Gottes, seines Volkes, feiern wir ja heute mit 75 Jahren Israels. Gott hat es versprochen und im Gegensatz zu uns Menschen kann und wird er das auch halten. Amen. Ja, wir wollen noch ein Lied singen. Das Schlusslied, was war das nochmal? Das da. Ah, der Chor singt. Wunderbar. Also dann hören wir noch ein Lied des Chors. Dann würde ich aber vorschlagen, dass wir doch jetzt den Gottesdienst beschließen mit Gebet und wir dann mit dem Lied des Chors aufhören. Okay? Dann würde ich sagen, wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Wir bitten dann auch um den Segen. Und mit dem Abschluss des Liedes vom Chor ist der Gottesdienst dann auch beendet. Ja, du großer Gott im Himmel, wir danken dir, dass du einfach über allem stehst. Und so rückblickend, Herr, können wir nur staunen. Ja, selbst die Atemluft ist ein reiner Gnadenerweis von dir. Und die ganze Schöpfung ist Atemzug für Atemzug abhängig von dir. Und wir danken dir, dass wir ja gerade auch heute das wissen dürfen. Für uns ist das solch ein Segen, dass wir in Abhängigkeit zu dir stehen. Und die Zeit läuft für uns. Und hilf uns, die Zeit, die uns noch bleibt, auszukaufen für dich, auf den Boden, auf den Grund Christi zu bauen, Herr, zu deiner Ehre zu wirken. Und ich bitte dich auch für den Muttertag heute, dort, wo heute gefeiert wird, lass es ein großer Segen und eine große Ermutigung sein für all die Mütter, Herr. Ja, du siehst, sie haben einen schwierigen Stand, einen schweren Job und Beruf, Herr, mit den Kindern tagtäglich. Gib du Ausdauer, gib du Gnade, Herr. Segne du auch die Familien in unserer Gesellschaft. Und dafür danken wir dir. Und wir legen auch die kommende Woche ganz in deine Hand. Amen.